Mythocast, der Podcast des Arbeitskreises für vergleichende Mythologie. Folge 16. Perseus und die Jagd nach dem Haupt der Medusa. Teil 3.
Perseus schwang sich in die Lüfte und flog so schnell, wie ihn die geflügelten Sandalen trugen, Richtung Libyen. Sein Sieg gegen die Greinen hatte ihn mit Selbstvertrauen erfüllt, und er dachte, dass auch ihre Schwestern wohl keine große Bedrohung mehr für ihn darstellen könnten. Als er sich in seinem rasanten Flug der Küste näherte, bemerkte Perseus, dass der Strand vor ihm von Hunderten von Menschengestalten übersät war. Komisch, dachte er sich. Er hatte mit viel gerechnet, doch nicht, dass ein derart versteckter und vermutlich lebensgefährlicher Ort so gut besucht sein würde. Ein beklommenes Gefühl machte sich in seiner Magengrube breit. Etwas stimmte hier nicht, doch er konnte den Finger nicht darauf legen, was es genau war. Die Szene vor ihm schien wie in der Zeit eingefroren. Keine der Gestalten am Strand rührte sich. Einige schienen noch mitten in ihrer Bewegung festzustecken, andere kauerten am Boden und versuchten mit ihren Händen ihre Gesichter zu bedecken. Ein junges Paar hielt sich in den Armen. Münder und Augen, weit aufgerissen und auf einen Punkt in der Luft vor ihnen gerichtet. Perseus landete. Er trat auf einen Mann zu, der scheinbar mitten in der Bewegung eines Speerwurfes in der Luft verharrte. Die Bewegung war an ihrem Scheitelpunkt angekommen, genau in dem Moment, in dem die Hand den Speer loslässt, dem sie zuvor alle Kraft übertragen hatte. Der Mann trug eine rote Baumwolltunika, in einem Schnitt, der Perseus vollkommen fremd war. Vorsichtig berührte er die dem Boden zugewandte Schulter des Verharrenden. Unwillkürlich riss er sie wieder zurück. Er stockte, doch legte sie nach einem kurzen Moment erneut auf. Kalt und hart begegnete ihr der Körper, der so lebensecht erschien. Perseus strich den Arm entlang. Die Baumwollmaserung der Tunika erinnerte ihn an eine Koralle, die er vor Jahren, als er noch jung war, bei einem Spaziergang mit Dictys vom Strand in Seriphos aufgesammelt hatte. Wahrscheinlich hatte sie die Flut angespült und sie war im Sand stecken geblieben. Noch heute befand sie sich in einer Truhe unter seinem Bett, in dem er allerlei Habseligkeiten aufbewahrte, die ihm wertvoll erschienen. »Was geht hier vor sich?« murmelte Perseus und riss sich aus der eigenen Erstarrung, die seinen Körper übermannt hatte, und suchte das Gelände ab. Wie er schon aus der Luft heraus beobachtet hatte, erstreckten sich die Regungslosen über den ganzen Strand. Zwischen den Körpern war nicht die kleinste Bewegung auszumachen. Selbst die Luft schien versteinert, auf ihre Art. Kein Wind wehte, obwohl auf dem großen Meer ruhig die Wellen hinzogen. Perseus schauderte. Er schwang sich mit den geflügelten Sandalen erneut vom Erdboden hoch, um die Lage aus einem besseren Blickwinkel zu untersuchen. Landeinwärts verdichteten sich die Gestalten und dünnten sich Richtung des Meeres wieder aus. Tendenziell schien auch die Bewegungsrichtung der meisten der Figuren Richtung Strand zu gehen. Vor wem auch immer sie weggerannt waren bzw. gegen was sie gekämpft hatten, befand sich folglich tiefer im Land vor ihm. Perseus schluckte. Er wollte nicht wirklich herausfinden, was für eine unnatürliche Kreatur für den traurigen Anblick, der sich ihm entgegenstreckte, verantwortlich war. Wie Blei hing sein Körper, nur von den magischen Sandalen getragen, in der Luft. Doch es nützte nichts. Er war so weit gekommen und seine Mission jetzt aufzugeben erschien ihm absurd. Widerwillig senkte er seinen Oberkörper nach vorn und begann so Geschwindigkeit aufzunehmen. Er flog über die Massen der Unbeweglichen unter ihm hinweg. Dichter und dichter drängten sich die Gruppen. So lange, bis es plötzlich aufhörte. Wie von einem Zirkel gezogen oder von einer unsichtbaren Wand am Vordringen gehindert, gähnte Perseus plötzlich karger Boden entgegen. Nicht ein einzelner der Versteinerten befand sich hinter dieser substanzlosen Grenze. Und da sah er sie, eine wunderschöne Frau, schlafend in den Armen einer fetten, wurmartigen Kreatur. Sanft hob und senkte sich die Brust der Schönen. Perseus starrte gebannt auf ihre geschlossenen Lider und fühlte sich wie im Sog eines Wasserstrudels, von dem nicht klar war, ob er ihn in den Tartaros oder die elysischen Felder reißen würde. Und da, ganz plötzlich, nahm der Flug sein jähes Ende. Mit einem lauten Krachen kollidierte er mit einem steinernen Schild, der von einem der Unbeweglichen an der Grenzlinie ausgestreckt gehalten wurde. Einem verwundeten Vogel gleich krümmte sich Perseus am Boden. Die Sandalen flatterten hilflos an seinen Füßen. Er riss die Arme über seinem Kopf zusammen und biss sich die Lippen blutig, um das Ausstoßen eines Schmerzenslautes zu verhindern. Seine Kopfhaut pochte und nach einigen Sekunden, die ihm wie Minuten erschienen, ebbte der Schmerz langsam ab. Mit Tränen in den Augenwinkeln kauerte sich Perseus hinter den Schildträger, der seinen Flug so effektiv unterbunden hatte, und suchte wieder nach der Schönen. Zum Glück schien keine der Gestalten seine Ankunft bemerkt zu haben. Noch immer ruhte die Unbekannte in den Armen des hässlichen Wurmes. Die Schmerzen hatten Perseus Bewusstsein wie leergefegt, und mit dieser Klarheit bemerkte er auf den zweiten Blick mehr. Zum einen befand sich noch eine dritte, wurmartige Gestalt neben dem Paar, und eine ihrer krallenbewehrten Pranken umfasste die Schulter der Schlafenden. Die Ungeheuer hatten schwarze Lippen. Aus den Mundwinkeln schoben sich Hauer wie die von Ebern hervor. Bis zur Taille zumindest waren die Kreaturen menschenähnlich, ihre Unterleiber jedoch waren die von Schlangen und von Schuppen übersät. Außerdem bemerkte er, dass alle drei an der Stelle von Haaren Dutzender sich windender, quicklebendiger Schlangen auf den Kopf trugen, die ihre winzigen Zungen hervorschnellen ließen. Dies war die einzige Eigenschaft, die die Schöne mit ihren Gefährtinnen gemein hatte, und mit einem Mal durchfuhr es Perseus. Vor ihm waren die Gorgonen. Selbst wenn Zeus persönlich mit seinen Blitzen nach ihm geschleudert hätte, Perseus hätte sich nicht schneller herumdrehen können, als er es in diesem Augenblick tat. Er presste den Rücken gegen die Statue, die einst ein Mann gewesen war. Nun, endlich verstand er, was die ganze Zeit offen vor seinen Augen gelegen hatte. Er erinnerte sich an die Warnung seiner Mutter, unter keinen Umständen Medusa in die Augen zu blicken. Jeder, der so unbedarft war, würde an Ort und Stelle erstarren. Genau das waren die Unbeweglichen, solche, die es mit den Gorgonen aufgenommen hatten und von Medusas Blick in Stein verwandelt wurden. Die Schöne war sicherlich Medusa selbst und die Biester, die sie in einer Umarmung hielten, von der nicht klar war, ob es Fürsorge oder Besitzanspruch war, waren Steno und Oriale. Perseus' Herz begann zu rasen. So nah am Ort des Schreckens fühlte er sich seiner Kräfte beraubt. Chaotisch rasten mehrere Gedanken auf einmal durch seinen Kopf. Könnte er sich an die Monster heranschleichen? Auf keinen Fall dürfte er auch nur für den Bruchteil einer Sekunde Medusa in die Augen sehen. Das war klar, doch hatte er die Stärke dazu? Etwas an ihrem Gesicht machte es für ihn nahezu unwiderstehlich. Ein einzelner Augenblick der Unachtsamkeit würde genügen, und sein Körper würde für ihn entscheiden und unwillkürlich ihren Blick suchen. Andererseits würde er bloß krampfhaft den Blick abwenden, würde er sich angreifbar für ihre Begleiterinnen machen. So saß Perseus da, elektrisiert von seiner Angst und bemüht, die Situation logisch anzugehen. Fast bemerkte er die ruhige, sanfte Stimme nicht, die sich irgendwo an den Rändern seiner Erinnerungen meldete. Manche Herausforderungen sollte man nicht mit dem Kopf voraus angehen. Mehr Raffinesse. Athenas Ratschlag fiel ihm genau in dem Moment ein, an dem er ihn am dringendsten benötigte. Doch was hatte sie damit gemeint? Den Kopf abzuwenden hatte er bereits verworfen, da er sich für einen Gegenangriff öffnen würde. Nicht mit dem Kopf voraus, aber trotzdem sehend. Vielleicht könnte er einfach von oben wie ein Adler auf sie herabstürzen. Nein, das kam nicht in Frage. Medusa müsste nur ihre Augen öffnen und das wäre dann sein Ende. Doch vielleicht könnte er etwas anderes nutzen, das ihm seine Geschwister an die Hand gegeben hatten. Vor sich breitete er aus, was er bei sich trug. Die Sandalen waren sicherlich nützlich, doch sie fielen mehr in die mit dem Kopf voraus Kategorie. Den Umhang würde er auf jeden Fall überziehen, um vor Steno und Oriale geschützt zu sein. Konnte er dann vielleicht doch einfach rückwärts mit abgewandtem Kopf auf die Ungeheuer manövrieren? Einen Versuch war es wert. Perseus hüllte sich in den unsichtbar machenden Stoff und riskierte einen letzten Blick über die Schulter und hoffte, dass die Götter über ihn wachen würden. Schritt für Schritt tastete er sich nach vorn, doch bereits nach wenigen Metern realisierte er, dass er die Schwierigkeiten dieser Strategie unterschätzt hatte. Er traute sich kaum noch zu, auf gerader Linie zu den Gorgonen zu sein, geschweige denn das Sichelschwert Harpy zielgenau durch Medusas Hals zu schlagen. Obwohl er den Blick der Schönen nicht getroffen hatte, fror er von diesen Gedanken paralysiert an Ort und Stelle fest. Ohne eine Möglichkeit zu sehen, was er tat, würde er mit Sicherheit scheitern. Die Zweifel übermannten ihn. War ihm die Aufgabe überhaupt noch wichtig? Na und, dann würde er halt schlecht vor Polydektes dastehen, so wirklich interessierte ihn dessen Urteil sowieso nicht. Doch was war mit seiner Mutter? Polydektes wartete nur darauf, einen Anlass zu bekommen, sich ihrer zu bemächtigen. Und sobald Perseus Ruf geschädigt sein würde, könnte er seine Mutter nicht mehr vor seinen habgierigen Fingern schützen. Und wenn er einfach Jagd auf den Kopf einer der Greien machen würde? Würde Polydektes überhaupt den Unterschied erkennen? Perseus seufzte innerlich. Wahrscheinlich ja. Polydektes war zwar ein Idiot, aber er war nicht dumm. Was blieb ihm noch? Sollte er sich den Sack über den Kopf ziehen und als Henker Medusa entgegenstürmen? Ein Lächeln durchriss die steinerne Miene, zu der sein Gesicht geworden war. Perseus blickte auf Harpy in seiner Hand. Dunkel blitzte ihm die gesichelte Klinge entgegen. Wenn sie nicht so pechschwarz wäre, könnte ich mich darin sicherlich selbst sehen, dachte er von einer eigentümlichen Stimmung übermannt. Dadurch fuhr es ihn. Natürlich. Sein polierter Schild, den ihn Athene überlassen hatte. Was für ein Narr er doch gewesen war. Nahezu jeden Morgen hat er ihn genutzt, um sich mit der rasiermesserscharfen Harpy die Gesichtsbehaarung zu entfernen. Wie hatte er das nur vergessen können? Er schulterte Ägäis von seinem Rücken und blickte in die spiegelglatte Oberfläche. Vor ihm zeigte sich eine perfekte Replikation von dem, was hinter ihm vorging, eingerahmt in die runde Form des Schildes. Im rechten Bildrand erblickte er klein die drei Gestalten, die ihm nun wie harmloses Spielzeug erschienen und nicht mehr den Hauch von Angst einflößen konnten. Moment, doch wo war er selbst? Wo war sein Spiegelbild? Natürlich, der Umhang. Solange er ihn übergeworfen hatte, würde er auch nicht sehen können, wie er das Schwert schwingen musste. Sicherlich könnte er es auf einen Versuch ankommen lassen, doch Perseus hatte das Gefühl, den Umhang sowieso nicht mehr zu benötigen. Er sah klar auf den langen Hals der Medusa. Wenn er schnell und ruhig handeln würde, gäbe es keinen Grund, sich zu verstecken. Perseus setzte sich in Bewegung. Die spiegelverkehrte Sicht war ungewohnt, doch es gelang Perseus, seine Bewegungen auf die neue Weltwahrnehmung anzupassen. Zielsicher schritt er auf die Gorgonen zu und konnte es nicht lassen, aus der Sicherheit des Spiegels heraus einen Blick auf Medusas betörend schönes Gesicht zu wagen. Als er schließlich vor ihr stand und mit Harpy ausholte, tat es ihm fast leid. Ein schwarzer Schatten durchzuckte das Bild und Medusas Haupt glitt von dem Stumpf, der nun die Überreste ihres Halses bildete, hinunter. Die Augen hatte sie weit aufgerissen. Perseus drehte sich herum und fing den Kopf auf, noch bevor dieser den Boden berühren konnte, und stieß sich in die Lüfte. Steno und Euryale, nun erwacht, kreischten so markerschütternd, dass Perseus den Kopf beinahe wieder hätte fallen gelassen. Der einen, man konnte die beiden nicht wirklich unterscheiden, hatte er mit dem weiten Schwung des Sichelschwertes den Arm einige Fingerbreit unter dem Ellenbogengelenk abgeschlagen. Zum Glück taten die Sandalen ihren Dienst und bevor sich Perseus versah, waren die Gestalten unter ihm zu Flecken in der Landschaft eingeschrumpft. Schmerzen breiteten sich in seinen Händen aus. Die Schlangen dachten nicht daran, ihre Geister aufzugeben und bissen hektisch nach allem, was sich in ihrer Reichweite befand. Schnell stopfte Perseus das Schlangenhaupt in den Sack. Wütend beulten die kleinen Köpfe von innen den Stoff aus, doch das Leinen war fest und nicht zu durchdringen. Schließlich gaben sie ihr Toben auf und gekränktes Zischeln war aus den Tiefen des Beutels zu vernehmen. »Nichts, was nicht seinen exakten Platz hat«, dachte Perseus. Sogar dieser blöde Sack. Er fragte sich auch, wie viel seine Geschwister von dem, was sich soeben zugetragen hatte, vorhergesehen hatten. Hätte er überhaupt scheitern können? Hatte er eine Wahl in dem Ganzen gehabt? Zumindest hatte es sich doch so angefühlt. Außerdem hatten seine Geschwister gemeint, dass er es richtig anstellen müssen würde. Also könnten sie nicht alles wissen, oder doch? Gedankenverloren flog Perseus über die ruhige See mit Kurs auf Seriphos. Er hatte bekommen, was er gesucht hatte, doch schien sich vor ihm eine fremde Welt von Unerklärlichkeiten aufzutun, die ihm daran hinderten, seinen Sieg zu genießen. Der Gedanke, dass er es richtig anstellen sollte, gefiel ihm jedoch. Die Zukunft war nicht wie von Medusas Blick zu Stein erstarrt. Und selbst wenn, dachte Perseus, dann schlage ich der Zukunft auch das Haupt ab. Lachend und bis in die Fingerspitzen lebendig setzte Perseus seinen Flug fort. Besser, Polydektes nicht mehr zu lange unbeaufsichtigt zu lassen. Im Flug ließ Perseus den Wind durch seine Finger gleiten. Er fühlte sich so gut wie noch nie in seinem Leben zuvor. Er drehte sich um die eigene Achse, bis die Welt in einem Strudel aus Blau, Gold und Ocker verschwamm. Pirouetten in der Luft schlagend, war er das perfekte Bild ausgelassener Jugend. Er jagte durch einen Schwarm Mauersegler, die im Angesicht dieser Störung selbstbewusst fiebten, als würden sie am liebsten die Obrigkeiten, also die Götter, über diesen Regelbruch in der Ordnung des Schwarmzuges informieren. Selbstvergessen im Spiel der Lüfte und ihre Bewohner eingebettet, vergaß er ganz, dass er seinen Auftrag noch nicht abgeschlossen hatte. Hätte er seiner Umgebung mehr Aufmerksamkeit geschenkt, hätte er bemerkt, dass sich vor ihm schon längst das große Meer hätte auftun sollen, doch stattdessen erstreckten sich Meilen um Meilen sandiger Brauntöne, die gelegentlich von strauchiger Vegetation und moosgrünen Akazienbaumsprenkeln unterbrochen wurden. Er wusste nicht, wo er war, ja, er wusste nicht einmal, dass er nicht wusste, wo er war. Nüchtern betrachtet hatte er sich in seinem Siegestaumel nach Strich und Faden verflogen. Doch, wie alle Weisen wissen, hat das Leben die immer wieder überraschende Angewohnheit, in diesen unbeabsichtigten Schnittstellen der Lebenspfade das Neue zu säen. Das Schicksal blies Perseus mächtig unter seine Flügel und führte ihn geradewegs zu dem größten Wunder, das sich ein junger Mann nur ausmalen kann. Ein voller Tag war vergangen, seitdem Perseus das Rätsel des Statuengartens gelüftet und Medusa den Kopf abgeschlagen hatte. Die ganze Nacht hindurch war er geflogen und in die gelockerte Schwärze der Nacht begannen sich die Farben der Morgenröte zu mischen. Und da sah er sie und nun wirklich sie.
Das war der Mythocast, Folge 16. Perseus und die Jagd nach dem Haupt der Medusa, Teil 3. Mehr zur Mythologie findet ihr wie immer unter www.vergleichende-mythologie.de. Bis zum nächsten Mal.